Stell dir vor, deine sorgsam formulierte E-Mail kommt einfach nicht so an, wie du sie geschrieben hast. Einfach weil eine KI sie umschreibt, neu zusammenfasst. Mal ganz davon abgesehen, was bleibt von Suchmaschinenoptimierung überhaupt noch übrig in Zeiten von KI-Zusammenfassungen und AI-Overviews, die sowieso direkt alle Antworten liefern. Ob die richtig sind, ist ja dann immer auch die gute Frage. Und dann ist da noch YouTube, was gerade massiv von KI-Videos geflutet wird und mit echtem Werbegeld belohnt wird und dadurch Creatern Geld wegnimmt. Aber in der heutigen Folge geht's auch um Möbius, der Künstler, der nicht nur Comics, sondern auch Filme, Ausstattung, Serien etc. geprägt hat wie kein anderer. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Kommen wir zum allerersten Thema. Quo Vadis Websuche. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was jetzt gerade über allem schwebt. Wir haben Overviews, die per KI generiert werden. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge. Und das führt dazu, dass natürlich weniger Klicks auf Webseiten gemacht werden. Der Google-CEO behauptet zwar, das Web würde wachsen und es würde viel größer werden. Fakt ist einfach, dass die Impressions von Werbung auf Webseiten seit 2019 abnehmen. Das belegen Studien und Zahlen, die man dazu hat. Zudem, was auch noch passiert, ist, dass sich parallel auch die Gewichtung der KI-Overviews noch ändert. Es werden jetzt nicht nur Webseitenartikel mit reingezogen oder Sachen von Reddit oder so, sondern dazu kommen jetzt auch Kundenbewertungen. Und da nicht nur die Sterne, also der Querschnitt, sondern tatsächlich einzelne Aussagen. Und wir kennen alle, wie das so ist. Sehr oft sind die Kontroversen eher weit oben, gerade bei Restaurantbewertungen oder so. Sagen wir so, wenige Leute hinterlassen 5 Sterne, sondern man geht eher dahin, habe ich jedenfalls oft den Eindruck, man geht eher auf diese Webseite, um sich zu beschweren, dass man keinen guten Service hatte. Und das ist natürlich halt bei den Overviews ein Problem. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt so ein schönes Ding ist. Fakt ist nämlich auch, dass die Nutzungsweise der KI-Overviews und wie Leute das überhaupt annehmen, generationsübergreifend sich anders darstellt. Während Babyboomer dem ein bisschen kritischer gegenüberstehen, ist bei der Gen Z eher festzustellen, dass sie das eher annehmen. Was aber wohl allen gemein ist, ist, dass sie am liebsten eine Option hätten, es ein- und ausschalten zu können. Das würde ich übrigens auch bevorzugen. Das ist so eine Sache, da muss ich sagen, ich möchte das nicht immer. Und habe tatsächlich wirklich jetzt auch den Fall gehabt, ich habe nach einem Namen gegoogelt. Dann bekam ich dann sofort von jemandem, der irgendwo bei einem Unternehmen arbeitet, der zufälligerweise genauso hieß, weil ich vergessen hatte, die Stadt dabei zu schreiben, einfach alle Kontaktdaten und alles Mögliche. Das ist die E-Mail, das ist die Telefonnummer, arbeitet da und da, macht das und das und bei LinkedIn ist das und das angegeben. Das wollte ich überhaupt nicht. Und das meine ich immer mit dem Kontext und der Intention. Das ist halt geraten gewesen. Ne? Anstatt mir eine Liste von allen möglichen Leuten zu zeigen, ist halt einfach von demjenigen, von dem die KI offensichtlicherweise annimmt in der Gewichtung, dass die wichtigste Person mit diesem Namen, einfach alles schon mal geliefert. Das mag super sein bei PolitikerInnen oder SchriftstellerInnen oder SchauspielerInnen oder sonst was, weil das da am wahrscheinlichsten ist, aber das andere ist es halt einfach nicht. Und solche Sachen kann ich halt schon verstehen, dass Leute sagen, ich hätte gerne was, wo ich das ein- und ausschalten kann. Das sagen nämlich die überwiegende Mehrheit mit 61% sagen, ich hätte gerne einen Schalter dafür. Das ist natürlich tatsächlich ein größeres Problem, finde ich, mit diesen KI-Overviews. Ja, und es hilft ja trotzdem nichts. Wir müssen unsere Webseiten, wir alle, ja trotzdem darauf hin optimieren. Wir brauchen aber gleichzeitig auch eine Optimierung für Personen. Früher galt ja, was für UserInnen super ist, die deine Webseite besuchen wollen, ist auch für Google super. Jetzt ist es aber so, es ist für Google super, was die KI-Overview feuert und füttert und gleichzeitig, was BesucherInnen sehen sollen. Das heißt, man muss seine Texte und sein Angebot für beide Sachen optimieren. Ich bin mir nicht sicher, wie das am Ende funktionieren soll, aber man muss auch die KI-Aggregatoren befüttern. Also nicht nur für die Overviews, sondern auch für die Agentensuche und alles drum und dran. Das muss halt einfach gemacht werden. Das heißt, Daten müssen schön aufbereitet sein, es muss gut gefunden werden. Es gilt dann immer noch wahrscheinlich dieses Frage-Antwort-Ding, also hangel dich an einer Frage entlang, um sie zu beantworten in dem Text. Ist sowohl für UserInnen sozusagen wichtig, aber dann auch für die KI. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen und Monaten sich weiterentwickeln wird und welche Strategien sich da herauskristallisieren, die man befolgen sollte, um beides zu bedienen. Und ich glaube, es deutet eher im Moment darauf hin, dass es natürlich wie immer ist, man muss Kompetenz ausstrahlen. Die Antworten oder beziehungsweise das, worüber man schreibt, sollte eher aus Fachwissen bestehen, sollte konsumierbar sein und sollte einen konkreten Need befriedigen, wie man so schön sagt. Ich glaube, dann sind wahrscheinlich alle glücklich, aber ich werde berichten, sobald sich da was tut. Kommen wir direkt zum nächsten Thema, Stichwort KI. Wir werden es nicht los, warum nur? Es ist fast schon spürbar alles beherrschend, aber machen wir es jetzt ganz kurz. Ist der KI-Slop, der sich überall ausbreitet, überhaupt noch aufzuhalten? Ist es nicht eine Lawine, die uns einfach überrollen wird und sollen wir nicht versuchen, die Welle zu surfen, bis es hoffentlich wieder abebbt? Es ist eine gute Frage. Ich sehe es natürlich nicht so. Die Plattformen müssen da mehr gegen tun. Was ich schon eben im Eingangs erwähnt habe, es ist auch Geld, was abhanden kommt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für Creator. Ich hatte das in der letzten Zeit öfter. Man hat abends ein Gespräch irgendwo, redet über was. Ja, ach, was kennst du nicht? Habe ich mal ein gutes YouTube-Video zu dir gesehen? Ich suche dir das mal eben raus. Dann geht man auf YouTube, gibt das ein. Und dann findet man zu diesem Thema 50 bis 100 Videos, die das fast dasselbe Titelbild haben. Dazu kommt dann noch, dass die Namen der Kanäle auch ungefähr immer ähnlich sind. Und bis ich dann das eine Video gefunden hatte, was wirklich mal vor 7 Jahren oder vor 5 Jahren mal da irgendwie sich mit beschäftigt hat, von einer guten Quelle, das hat dann 10 Minuten gedauert. Und natürlich fallen viele drauf rein und klicken das erste Ding an und gucken sich das halt an. Viele berichten ja auch davon, dass Sachen, die sie selber gemacht haben, von anderen einfach genommen werden, das Skript ein bisschen umgeschrieben wird, KI-Stimme liest es vor und am Ende mit irgendwelchen KI-generierten Videos unterfüttert wird. Und gerade gibt es halt noch ein anderes Phänomen, dass solche Kanäle sich ändern, sozusagen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab ja letztes Jahr so ein bisschen den Trend, dass man so Fake-Trailer zu bekannten Filmen gemacht hat. Sowas wie Star Wars 1954 in Panavision, sowas halt. Dieser geile, bestimmte Kanal hat jetzt angefangen und macht halt einen darauf, als würde er alte Dos Equis, also die Biermarke-Commercials machen, die alle dann auch noch so einen Titel bekommen wie The Dumbest Woman in the World, The Most Karen in the World und solche Sachen, die dann natürlich auch direkt Suchanfragen bedienen. Und das finde ich halt schon so ein bisschen hart. Die haben nicht nur mit den Videos davor, sondern auch generell, ich muss gerade mal kurz nachgucken, die haben 360.000 Abonnentinnen, Millionen von Views, kriegen damit auch natürlich Werbung ohne Ende. Und seien wir ehrlich, dafür sind die Kanäle aufgesetzt worden. Da geht's nicht um irgendwie, wo man vielleicht noch am Anfang gesagt hat, okay, diese Simpsons-Parodien oder Star Wars-Parodien, dass die so aussehen wie aus den 50ern und aus den 40ern. Das ist ganz nett, kann man sich mal angucken, ist lustig, aber das war es halt auch. Und das ist natürlich auch, ehrlich gesagt, für Brands ein großes Problem. Je mehr von so einem Zeug bei YouTube landet, desto mehr ist ja auch so, dass die eigene Werbung da eingeblendet wird. Stichwort Brand Safety. Es geht ja nicht nur um irgendwelche Sachen bei X, Twitter, wo man nicht neben erscheinen will. Man möchte aber auch nicht mit solchem KI-Slop assoziiert werden. Das hatte ich ja in der letzten Folge, dass Leute das halt so auch wahrnehmen, als würde die Marke sich damit assoziieren. Das ist ja, man kann das ja fast gar nicht im Gehirn so richtig trennen. Und das ist halt keine gute Idee. Natürlich versucht Google dagegen anzugehen, gegen inauthentic Content sozusagen. Aber so richtig Herr scheinen sie der Sache nicht zu werden. Ich finde, da muss mehr getan werden und schneller rausgeschmissen werden. Also so gut sollte ihre KI ja sein, zu erkennen, ob das mit KI erstellt worden ist. Sagen wir es mal so. Und einfach sagen, nee, ist nicht. Ne? Also das machen wir halt nicht. Und so Kanäle, die nur dafür da sind, müssen sofort, ehrlich gesagt, eingeschampft werden. Das ist halt wirklich nicht gut. Und ich habe tatsächlich das nur am Rande. Im sehr guten Newsletter Beifahrersitz von Denise Fernholz, wer den nicht kennt, gerne abonnieren. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Podcasting und das sehr ausführlich in ihrem Newsletter. Und sie hatte was, ich glaube, die CEO von irgendeinem Podcast-Unternehmen vorher, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, die hat jetzt ein Unternehmen gegründet, wo sie 3000 Podcasts sozusagen von der Stange generieren. Also ne, es wird sich ein populäres Topic genommen, im Skript generiert, das wird per KI-Stimme gemacht und dann wird das einfach rausgehauen. Und ja klar, auch da mit dem Ziel, dass man halt möglichst viel auf die Spur bringt und möglichst viel monetarisieren kann. Ich habe mal kurz in so 2-3 Sachen reingehört, das will man sich nicht anhören. Das ist auch nichts Informatives, das ist nicht gut, aber Leute landen trotzdem zufälligerweise drauf. Und da erstickt halt einfach die Masse dann den guten Content und gewinnt am Ende HörerInnen und dann Werbegelder. Und das ist ähnlich wie Fake-Songs von Fake-Bands auf Spotify und Co. Das ist einfach nicht gut. Da muss mehr gegen getan werden. Auch, wie gesagt, aus Brandsicht. Marken können nicht glücklich damit sein, dass sie dann da werben in so einem Umfeld. Das kann nicht sein und das sollte auch nicht sein. Da muss einfach mehr passieren. Kommen wir zum nächsten Thema, was sogar indirekt ein bisschen damit zu tun hat. Das große Thema emotionales Marketing. Ich habe da, weil ich dazu was gesucht hatte, einen guten Guide gefunden von Shopify, der sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Auch mit guten Beispielen, mit schlechten Beispielen. Was ist das überhaupt? Und kurz gesagt, Entscheidungen sind bekanntlich mehr als nur ein Bauchgefühl. Da spielt immer eine emotionale Komponente mit und die Zahl, die mal kolportiert wird, sind so 70% der Kaufentscheidungen werden nicht nur rational, sondern auch mit so einem Bauchgefühl, also mit so einem emotionalen Verständnis getroffen. Und Marken, die das schaffen, das gezielt anzusprechen und Emotionen zu wecken, haben eine höhere Kaufbereitschaft. Also wer das limbische System im Kopf sozusagen anspricht und das Herz anspricht, gewinnt auch am Ende den Verstand. Das ist ein Phänomen, das kennen wir alle. Das kennt man auch von sich selber. Und es gibt viele Marken, die das sehr gut schaffen, das für sich zu nutzen und damit auch eine langfristige Loyalität herzustellen der Marke gegenüber. Also starke Marken wie Apple benutzen so einen Hebel natürlich seit Jahren. Diese ganzen sehr, sehr starken Marken, die einem sofort in den Sinn kommen, nutzen sehr stark die emotionale Komponente. Und ich gucke nochmal kurz die Zahlen nach, bevor ich jetzt was Falsches sage. Konsumentinnen mit einer starken emotionalen Bindung geben bis zu doppelt so viel aus wie andere, die sich nicht so emotional daran gebunden fühlen. Und sie empfehlen Marken mit satten 81% sogar häufiger weiter und teilen ihre Erfahrungen auch mehr auf Social Media und vielleicht auch positive Kundenbewertungen, nämlich mit 62%. Das sind schon imposante Zahlen. Das ist ein, sagen wir mal, starker Motivator, mehr ins emotionale Marketing zu investieren. Was nämlich dazu kommt, ist, dass die Bereitschaft, bei Kampagnen solche Sachen dann aktiv zu teilen, das kennt man alle von diesen, man nennt es ja gerne jetzt Season-Spots, also diese Weihnachtssachen. Darüber wird nicht nur branchenintern viel geredet, über den neuen Lidl oder Aldi Weihnachtsfilm oder so, ne, sondern da wird auch in Social Media viel drüber geredet. Und die Chance, dass solche sehr emotional ansprechenden Videos und Marketingkampagnen mehr geteilt werden, ist 2,6 Mal höher. Das finde ich auch, ist schon eine starke Zahl, sag ich mal, ne? Das ist schon krass. Klar, das wird natürlich auch für das Gegenteil benutzt. Logo, ne? Ragebait, Clickbait, alles drum und dran, alles, was uns emotional anspricht, sind ja nicht nur positive Emotionen, kann dazu genutzt werden. Das ist natürlich, hat auch seine Schattenseiten, klar. Aber Marken, die es trotzdem verstehen, dass geschickt, nicht schmalzig und auch, wie soll ich das sagen, verantwortungsvoll einsetzen, können da eigentlich nur mit gewinnen. Jetzt kann man nicht alles emotionalisieren, das muss man halt auch sagen. Also ich finde, ehrlich gesagt, so wie nicht alles mit einem flotten Spruch bedient werden kann, kann auch nicht alles unbedingt mit sehr emotionalem Marketing versehen werden. Dann muss man das selber im Einzelfall für entscheiden. Aber was halt immer funktioniert, ist Nostalgie. Dann gibt's natürlich FOMO, klar, Fear of Missing Out, ist immer eine starke emotionale Komponente, die man bedienen kann. Und dazu Humor, was ich eben hatte, Flottenspruch, lustiger Claim etc., sorgt auch für was Emotionales. Und das kann man alles geschickt miteinander verknüpfen. Es muss halt auch zur Marke passen und es muss auch konsequent mit eingebracht sein. Also nicht nur eine emotionale Kampagne mal immer zu Weihnachten machen. Lest euch gerne den Guide durch. Da sind viele, viele, viele interessante Impulse drin und vieles, was man tatsächlich mal für sich mitnehmen kann. Link ist unten, natürlich wie immer in der Beschreibung. Steigen wir doch direkt ins nächste Thema ein. Ciao. E-Mail-Preview. Die meisten werden das verstärkt in den letzten Monaten festgestellt haben. iOS macht es. Gmail macht es. Greifen in die E-Mails ein, machen schon mal so eine kleine Zusammenfassung. Die ist oft, sage ich mal, nicht so treffend, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich verlasse mich da mittlerweile gar nicht mehr drauf, ehrlich gesagt. Ich gucke trotzdem in die E-Mail rein. Das ist auf jeden Fall besser so, weil oft genug stehen dann falsche Daten da drin, weil man halt in der Hin- und Her-E-Mail-Konversation Sachen diskutiert hat, vielleicht wann man sich trifft, wann man den Termin macht etc. Und auf einmal steht dann in der Zusammenfassung ein Datum, was wir eigentlich schon längst ausgeschlossen hatten. Steht aber dann so, Datum bestätigt, so solche Sachen. Das passiert gerade häufig. Und was mich so ein bisschen daran stört, ist, es greift halt auch in die Tonalität ein. Und gerade bei sorgsam formulierten Werbe-E-Mails oder wenn ich hier für den Newsletter die Zusammenfassung formuliere, dann gebe ich mir Mühe damit. Ich möchte nicht, dass da irgendeine KI nochmal was anderes zusammenfasst und dann noch falsch zusammenfasst. Das möchte ich einfach nicht, weil ich habe ja auch darin investiert, wie das klingt. Und was wir eben hatten bei emotionalem Marketing, es wird halt viel dran gesetzt, dass E-Mails und Newsletter und Marketing-Newsletter und dieses ganze Spektrum, dass das zur Marke passt, dass das gut formuliert wird. Man hat sich Gedanken über den Tone of Voice gemacht. Und dann geht die KI hin und fängt an, da einfach lustig irgendwas draus zu extrahieren. Das kann ja auch, wenn es jetzt zum Beispiel um sowas wie Gewinnspiele geht oder rechtliche E-Mail, auch zu rechtlichen Problemen führen. Wenn dann falsches Enddatum drin steht oder sowas halt oder falsche Teilnahmebedingungen irgendwie zusammengefasst werden und Leute sich darauf verlassen. Wem gebe ich jetzt die Schuld? Der KI, dem Programm? Ja, im Zweifelsfall schon, aber ist halt eigentlich generell, das möchte man ja einfach nicht. Wie gesagt, man hat viel in Tonalität investiert, also was soll das? Man hört daraus, ich bin kein Freund davon, wenn ich ganz ehrlich bin. Glücklicherweise scheint das auch vielen anderen Leuten zu gehen, dass die das eher ausschalten, so es denn geht. Das klingt halt so ein bisschen, als würde es das Leben einfacher machen, ne? So frictionless, möglichst reibungslos. Und hier, guck mal, ist schon mal eine schnelle KI-Zusammenfassung davon. Aber E-Mails sind E-Mails. Ich möchte, dass das bitte da so stehen bleibt. Und eine Brand wünscht sich, dass eine sorgsam formulierte, von einer Fachperson verfasste E-Mail-Text in so ein Newsticker-Staccato umgewandelt wird. Also, wenn ich mir aber als Brand nicht mehr sicher sein kann, dass ich da in einem gesicherten Umfeld auftauche und meine E-Mails so ankommen, wie sie ankommen sollen, ich bin mal gespannt. Vielleicht wehren sich ja manchmal jetzt schon Brands dagegen und sagen, hey, das geht so nicht. Da haben wir uns festgestellt, das ist für uns nicht gut. Wir werden sehen. Aber trotzdem wird einem nichts anderes übrig bleiben, als die Texte so zu verfassen, dass sie möglichst durch eine KI nicht verunstaltet werden können. Auch da, wie beim ersten Thema, es wird die nächsten Wochen und Monate zeigen, wie das dann anzugehen ist. Ich bin gespannt. Ich werde berichten. Kommen wir zum heutigen Case der Woche. Und auf den freue ich mich besonders, weil er nämlich zeigt, wie man Marketing auch nochmal unkonventionell angehen kann. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mit den Cases der Woche auch immer zeigen will. Also, diesmal geht es um Duolingo und den Tod von Duo. Wer es nicht kennt, Duo ist das Maskottchen von Duolingo. Sie sind ja schon seit Jahren auch bekannt für provokative und, sag ich mal, ein bisschen freche Werbung, sagt man ja. Aber mit der jüngsten Kampagne haben sie halt so ein bisschen, finde ich, den Vogel abgeschossen. Dem Death of Duo. Ja, man hat halt einfach das Ableben des eigenen Maskottchens in den Mittelpunkt gestellt und zelebriert. Was das aber so besonders macht, finde ich, ist, dass man nämlich die Kommentare beziehungsweise das Hin und Her, was dazu entstanden ist, auf TikTok und auch auf Reddit, haben sie gezielt als Quelle benutzt, um während die Kampagne quasi lief, sich da Ideen zu holen, was in der Community wirklich diskutiert wird darüber und wie damit umgegangen wird. Und haben das dann live in die weiter fortlaufende Kampagne eingesetzt. Und das finde ich schon eine wirklich gute Sache, weil es ist halt nicht so, dass man es top-down gemacht hat, sondern wirklich den Input aus der Community genommen hat und das halt quasi in Echtzeit so ein bisschen weitergespielt hat. Und die Zahlen geben der unkonventionellen Strategie da tatsächlich recht, das ein bisschen so on the go zu machen. Sie haben nämlich tatsächlich 20 Millionen Followerinnen auf TikTok und Instagram damit bespaßt sozusagen und hatten fast 48 Millionen tägliche Nutzerinnen und einen Umsatzplus, das muss man jetzt auch sagen, von 41%. Das ist mal natürlich eine richtig krasse Zahl. Aber es zeigt, finde ich, sehr schön, wie so ein, ja, wie sagt man, also eigentlich was Unschönes. Wer lässt schon gerne sein Maskottchen sterben? Ja, und ich finde aber trotzdem, das haben sie schön gemacht, wie sie es danach weiterentwickelt haben, dass sie es wirklich im Flow sozusagen entwickelt haben mit dem Feedback aus der Community. Was es tatsächlich aber auch gebracht hat, ist nämlich, dass das Maskottchen jetzt ja eher zu einer bekannten Markenpersönlichkeit geworden ist. Es ist halt nicht nur mal das Maskottchen des Unternehmens, sondern es hat jetzt dadurch so ein bisschen durch die, wie soll ich sagen, durch die Auferstehung jetzt eher sowas wie, sagen wir mal, einen Status von Ronald McDonald oder so erreicht, den man halt kennt. Es steht halt jetzt für was. Ja, und was sie damit natürlich auch erreicht haben, ist eine Bindung, die man mit klassischen Kampagnen, auch klassischen Social-Media-Kampagnen, eher so nicht erreicht. Klar, den Stunt können sie jetzt nicht jedes Mal machen, aber es gibt ja noch andere Mittel und Wege, um die Community damit einzubinden. Und das ist ja, ehrlich gesagt, das A und O. Auch gerade in Zeiten von KI. Mehr Community und vielleicht auch mehr emotionales Marketing. Weil, seien wir ehrlich, eine KI hat keine Emotionen. Wir schon. In eine ganz andere Richtung, fast andere Richtung, geht das Essay der Woche, das Interfaces vom Befehl zur Intention. Das ist ein Artikel von David Galbraith, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der sich dazu mal ein paar Gedanken gemacht hat, wie so Mensch-Maschinen-Interaktion oder das Interagieren mit Oberflächen in den nächsten Jahren eventuell funktionieren werden wird. Und er geht von dem Ansatz aus, dass wir ja heute eher Menüs klicken, mit der Tastatur irgendwas eingeben, mit dem Mauszeiger irgendwo hin klicken, sich ins dritte, vierte Untermenü klicken müssen. Also wer mit Adobe-Programmen zu tun hat oder mit komplexeren Apps, der kennt das Problem. Manchmal ist die Suche über die Hilfe schneller, als sich daran zu erinnern, wo nochmal das 15. Untermenü von rechts war. Er sieht die Lösung oder eine der möglichen Lösungen, die sich gerade andeuten, darin, dass wir durch dieses ganze Prompting und durch das Bedienen von Systemen über Textprompts, was ja tatsächlich eher so ein bisschen antiquiert, sogar sich anfühlt manchmal. Also eher, als würde man was ins Terminal packen und am Ende spuckt der Computer wie in den 50ern eine Antwort aus. Dass das aber für uns demnächst eher zur Normalität wird. Da würde ich nämlich sagen, er hat ein Stück weit recht, weil so wie wir gerade Photoshop benutzen, machen wir das nämlich schon. Also er bringt doch dieses Beispiel, man hat eine Bildbearbeitung, also früher hat man sich hingesetzt und hat tatsächlich maskiert, gestempelt, retuschiert etc. Heute maskiert man, gibt ein, entferne die Wolke. Manchmal gibt man auch gar nichts mehr ein, sondern drückt nur noch Enter und es funktioniert. Das ist halt sowas, was im Gegenteil zu den KI-Overviews und Antworten ziemlich treffsicher in Photoshop halt funktioniert. Wenn der Zaun weg soll oder der Laternenmast, maskieren, Enter drücken, ist schon weg. Wenn ich sage, bitte entferne diese spezielle Wolke, dann muss ich noch nicht mehr maskieren, also wenn es nur eine Wolke gibt, sondern ich würde einfach nur noch diesen Befehl eingeben und würde sagen, entferne die Wolke im Bild, fertig. Das ist sein Beispiel und wie gesagt, in Ansätzen und mehr als in Ansätzen funktioniert das ja heute schon. Das ist eine Sache, die er sieht, dass man diese Prompts quasi dann als Funktionsbutton abspeichert. Also dass man halt nur noch hat, entferne die Wolke oder mach mir das Bild schön, mach das, mach das, mach das. Und es passiert halt einfach auf Knöpfchendruck sozusagen. Er beschreibt es dann so, dass es dann so ist, dass ein Button oder ein Klick auf einen Button dann eine komplexe Aktion auslöst. Wer mit Photoshop bearbeitet und mit Actions kennt das. Man zeichnet einfach alles auf, was man gemacht hat und lässt es danach auf ein anderes Bild wieder anwenden. Und so stellt er sich das vor, dass man das halt dann vorher nur schon per Spracheingabe oder per Texteingabe halt das eingegeben hat. Die dahinterliegende Intelligenz, KI, wie auch immer man das nennen mag, erkennt den Wunsch, macht daraus einen Button und dann lässt sich replizieren für das nächste Mal. Er nennt das Konzept Do What I Mean. Was, finde ich, ein schöner Ausdruck ist, weil es hat nämlich noch eine andere Ebene. Es ist nicht do what I want, sondern es ist do what I mean. Interpretiere auch noch das, was ich sage. Also was ich gerade meinte, es ist nur eine Wolke im Bild. Dann interpretiere bitte, dass die eine Wolke, wenn ich sage, mach die Wolke weg, dann die Wolke weg. Es ist so ein bisschen so, dass der Kontext quasi mit bedacht wird. Also in dem Rahmen, in dem ich den Wunsch äußere oder ne, das do what I mean äußere, die dahinterliegende Intelligenz sozusagen den Kontext mitnimmt und mitdenkt und daraus ableitet, was ich wollte. Das ist schon eine interessante Sache. Das ist natürlich ein Ansatz, den er sieht für die nächsten Jahre vielleicht, was so Mensch-Maschinen-Interaktion angeht. Und ich bin gespannt, ob es dahin führt. Das ist natürlich ein spannender Ansatz, der eventuell zu einer völlig neuen Benutzeroberfläche führt. Wir kennen das alle so ein bisschen, wer Star Trek schaut oder andere Filme, die etwas in der Zukunft spielen. Da ist ja oft so, dass man wie jetzt heutzutage mit Alexa oder mit Siri mit einem Bordcomputer redet und halt einfach nur beiläufig sagt, Computer, sag mir mal, wann ist der und der geboren worden? Das klappt heute leidlich mit Alexa und Siri. Seriell weniger, wenn ich ehrlich bin. Mit Alexa manchmal, aber ich habe auch das Gefühl, das wird immer schlechter. Und ja, das ist natürlich so eine Zukunftsvision. Vielleicht aber auch eine nahe Zukunftsvision. Wir werden sehen. Ich hoffe nur nicht, dass es so endet wie bei Odyssee 2001 und Hell 9000, der zukünftige Rechner, den wir dann haben, uns auch beim Lippenlesen zugucken kann und dadurch weiß, was wir sagen. Das wäre vielleicht nicht so wünschenswert. Aus Gründen, wer den Film gesehen hat. Wo wir gerade schon so ein bisschen beim Themenfeld Science Fiction waren, kommen wir zum YouTube-Video der Woche. Das von einem Kanal, den ich sehr schätze, von Matt mit 4T, der sehr viel über Comic-Kultur, Comic-Künstler und sehr gute Dokus dazu macht. Also da habe ich schon einige interessante auch im Newsletter immer gehabt, die wirklich da auch tief gehen und so ein bisschen, finde ich, auch als Inspiration oft herhalten können, dass Lebenswege nicht so linear sind, gerade wenn man sich kreativ betätigt, dass es da viele Seitenwege, Abbiegungen, Umwege, Kreuzungen gibt. Diesmal redet er über einen meiner Lieblinge tatsächlich. Es geht nämlich um die Leute, die jetzt zuschauen, werden sehen. Es geht nämlich um diesen Mann, Möbius, aka Gier, aka Jean Giraud. Ja, und ich sag mal so, von dem bin ich seit frühesten Teenager-Jahren ein großer Fan. Ich habe einige seiner Comics, wenn nicht sogar, glaube ich, fast alle und auch Begleitbände und Sekundärliteratur dazu und alle anderen Sachen, die er so ein bisschen gestaltet hat. Man merkt, ich bin ein bisschen Fan. Wir hatten natürlich hier auch so ein bisschen das Glück im Grenzland, dass wir nicht nur mit diesen DC-Marvel-Sachen halt auch aufgewachsen sind, sondern tatsächlich auch mit der franco-belgischen Comic-Kultur. Und sowas wie Spiro, Valeria und Veronique, solche Sachen waren natürlich bei uns immer präsent. Klar, das gab es damals dann auch in den deutschen Comic-Heften als Fortsetzungsgeschichten, aber man konnte sich da am Schaufenster des Comic-Ladens in Maastricht oder Lüttich oder so auch als Kind so ein bisschen die Nase platt drücken. Das war tatsächlich schon so eine Sache, die prägend war in meinem Leben auf jeden Fall. Und er ganz besonders, deswegen hat mich dieses Video nämlich auch sehr gefreut, dass er es gemacht hat. Und ich habe tatsächlich sogar noch Sachen darin erfahren, die ich nicht wusste, obwohl ich mich wirklich mit ihm beschäftigt habe. Und seine Comic-Kunst hat mich natürlich tatsächlich am meisten geprägt, beziehungsweise die hat sich auch, ehrlich gesagt, über die Jahre hinweg auch gewandelt. Also seine frühen Comics, seine frühen Zeichnungen sind auch sehr detailliert, haben ein bisschen anderen Stil aus den 60er und 70ern. Er hat auch tatsächlich verschiedene Sachen, deswegen auch diese verschiedenen Pseudonyme. Das Gia war tatsächlich für Lieutenant Blueberry, also für die Western-Serie, die auch eher anders gezeichnet war. Und für alles andere hat er Möbius benutzt. Und da hat er über die Zeit tatsächlich eher so eine klarere Linie entwickelt und klarere Farben, die mich sehr angesprochen haben. Was halt tatsächlich ist, dass er auch stilprägend für einfach sehr, sehr viele Sachen war. Er ist nicht umsonst auch früh schon in Hollywood engagiert gewesen, hat da ganze Szenenbilder entworfen, Kostüme. Er war zum Beispiel verantwortlich für die Sachen in Tron. Er war für Alien mitverantwortlich auch, also viele andere ja auch bei Ridley Scott. Und er hat wirklich, wirklich, wirklich viele Sachen gemacht. Also zum Beispiel auch das Wahnsinnsprojekt von Jodorowsky, mit dem er ja den Inkal-Zyklus auch zusammen gemacht hat als Autor. Der hatte ja die irre Idee, das findet man auch bei YouTube, es gibt auch einen ganzen Film darüber mittlerweile, die irre Idee, Dune zu verfilmen, aber wirklich eher als spirituelles Epos oder so, wie man das nennen mag. Das klingt ein bisschen durchgeknallt. Ich glaube, es war es auch. Ich glaube, Dali sollte den Imperator spielen und der hat fast das meiste Geld verschwendet darauf, ihn ein paar Drehtage überhaupt zu bekommen. Also es war schon ein irrwitziges Projekt mitten in der Wüste. Und dafür hat er das Storyboard gemacht und tatsächlich super viele von den Kostümen entworfen. Und was halt ist, ich finde, das, was er generell, wie breit sein Schaffen halt war. Also jetzt nicht nur die Comics, sondern auch, wie gesagt, das szenische Element, das gestalterische im Storyboarding, das gestalterische in Kostümen, in Szenenbildern. Ne? Was dazu kommt, ist, dass er das zu einer Zeit gemacht hat, wo er sehr viele Leute damit beeinflusst hat. Also zum Beispiel das ganze Cyberpunk-Genre, muss man sagen, wäre, glaube ich, so direkt und indirekt durch seine Kunst und das, was er für Filme gemacht hat, so nicht entstanden oder hätte nicht so ausgesehen. Und auch andere Comics, Akira von Otomo, Blade Runner, diese ganzen Sachen, die sind mit von ihm geprägt worden. Und auch heute noch, ehrlich gesagt, gibt es super viele Filme, die sich nicht nur auf die Filme, an denen er mitgewirkt hat, beziehen, sondern auch direkt auf ihn. Weil zum Beispiel auch, wenn man sich heute Filme von Villeneuve, nicht nur Dune, sondern auch Arrival oder so halt anschaut, vielleicht fällt es mir auf, weil ich beides gut finde, ich weiß nicht, aber ich finde, das sieht man halt schon so ein bisschen, den Einfluss. Und auch in solchen Sachen wie Mickey 17 jetzt, da finden sich durchaus auch Einflüsse wieder. Was man auch sagen muss, dass sich durch sein ganzes Schaffen und auch wie er arbeitet und wie die Themen sind, die er behandelt in seinen Comics, war er schon auch eher ein Suchender nach Spiritualität, nach Klarheit, nach Form. Und das zieht sich, was ich gerade gesagt habe, wirklich durch alles. Also durch die Handlung und auch, wie er zeichnet. Also von dem, was ich eben hatte, von dem eher sehr detaillierten Stil hin zu einer sehr klaren, sehr weiten Sache. Also wie er nachher Paneele angeht und wie er Szenen schafft, was ich eben meinte mit auch Parallelen zu Filmen. Und das hat halt auch schon eine fast schon filmische Qualität, wie das halt gemacht wird. Aber man merkt, dass er da auf einer inneren Suche auch war, was man auch nicht verschweigen darf, und das macht Matt auch nicht in seinem Video, dass er auch tatsächlich Episoden hatte mit UFO-Sekten und alles drum und dran. Also wie gesagt, wer da mehr zu wissen will, ich will das jetzt nicht alles paraphrasieren, schaut euch das Video an. Es ist lang, mit, glaube ich, 50 Minuten, über 55 Minuten, aber es lohnt sich. Wer sich nur halbwegs für Comic-Kultur, Design, Storytelling und kreative Arbeiten und kreatives Schaffen interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Es würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr euch das Video anschauen wollt. Weil es ist einer meiner Favoriten. Aber das habe ich jetzt schon mehrmals, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, schaut es euch an. Lohnt sich. Kommen wir zum allerletzten Thema. Und das hat tatsächlich, als hätte ich mir was dabei gedacht, mit dem vorherigen Thema so ein bisschen zu tun. Und zwar geht es darum, dass ich nicht nur, und da verbinden sich so zwei Sachen, die ich gut finde, nicht nur Fan von Comics bin und von Illustrationen, sondern auch natürlich von Musik. Wenn mich ein bisschen kennt, weiß das. Jetzt hat einer der interessantesten Projekte der letzten 30 Jahre, würde ich mal sagen, in dem Umfeld. 25-jähriges Jubiläum, nämlich die Band Gorillaz. Und ich sag mal so, das ist wirklich einer meiner Lieblingsbands, was das so angeht. Man mochte das am Anfang für einen komischen Scherz halten, eine virtuelle Band auf die Bühne zu stellen. Wer es nicht kennt, die Band besteht eigentlich nur aus zwei Leuten, nämlich aus Damon Albarn, den Sänger von Blur, und Jamie Hewlett, dem Zeichner unter anderem von Tank Girl. Und die haben sich zusammengetan, weil sie, glaube ich, zusammen gewohnt hatten zu der Zeit, und haben eine virtuelle Band gegründet. Das war am Anfang eher eine schräge Idee, weil sie tatsächlich sich auch zurückgenommen haben. Also natürlich gab es eine komplette Band, wenn sie live aufgetreten sind, aber durch Projektionen waren halt nur die digitalen Charaktere sozusagen zu sehen. Das machen sie heute nicht mehr. Das ist auch ganz gut so, finde ich. Und sie können auf eine stolze Anzahl an Platten und Projekten zurückblicken. Und tatsächlich, wie das jetzt gerade auch schon so ein bisschen angeklungen hat, haben sie sehr viel Neues ausprobiert. Und eins davon waren die Kong Studios. Das war damals deren Webseite und das war in den Nullerjahren, ganz am Anfang. Die Webseite war genauso spielerisch und genauso facettenreich, sag ich mal, wie das ganze Projekt an sich. Die hat regelmäßig meine Rechner zum Einfrieren und Abstürzen gebracht, oder die Browser zumindest. Es gab so viel zu entdecken. Ostereier, hier, da was Verstecktes, hier ein paar Samples, da kleine Soundschnipsel oder so. Man konnte zum Beispiel auch in die Zimmer der BandmitgliederInnen rein. Sie haben jetzt eine Ausstellung gehabt zu 25 Jahren Bandgeschichte. Und dann haben sie sich gedacht, ach, dann können wir doch mal, ehrlich gesagt, das alte Kong-Studio als Webseite wieder aufleben lassen. Gesagt, getan. Das gibt es jetzt auch. Der Link ist unten. Ich find's wirklich super. Sie haben es auch ein bisschen gamifiziert, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das fand ich jetzt nicht ganz so gut, aber haltet mal durch am Anfang, es lohnt sich. Es ist tatsächlich so wie das ganze Projekt. Es ist überdreht, stilistisch übersprudelnd vor Ideen und, was ich sagen muss, wirklich mit Liebe gemacht. Und das finde ich bewundernswert, dass nicht nur die Platten, Touren, Konzerte, das Ganze drumherum, wie Merchandise und so, einfach, man merkt immer bei allem, es ist mit Liebe gemacht. Und es ist tatsächlich auch ein kreatives Wahnsinnsprojekt oft, aber es lohnt sich, damit zu beschäftigen. Ich werde auf jeden Fall, das kann ich schon mal ankündigen, ich habe ja noch einen neuen Podcast, Videopodcast in Planung, nämlich Cover Design Stories, wo ich genau über sowas halt tiefer rede, nämlich Cover DesignerInnen und die Geschichte dahinter. Und Jamie Hewlett hat nicht nur die Sachen für Gorillaz halt gemacht, sondern auch für andere Bands davor schon, für Freunde von ihm etc. Dazu später mehr. Zu ihm wird es auf jeden Fall da auch eine Folge geben. Das nur am Rande nochmal erwähnt. Schon mal als kleinen Teaser, ne? Könnt ihr euch schon mal freuen. Schon mal jetzt den Kanal abonnieren, ne? Dann kriegt ihr auch mit, wenn die anderen Sachen an den Start gehen. Und noch viel besser, ihr kriegt auch mit, wenn die nächste Folge online geht. Oder der nächste Kreativ Corner Talk Podcast. Also deswegen liken, kommentieren, sharen, abonnieren, bewerten gerne. Und ansonsten sage ich, bis zur nächsten Woche. Viel Spaß. Ciao.